Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und zu Gast habe ich heute zwei Vertreter der Fassmar-Werft, und zwar Harald und Holger Fassmar, Geschäftsführer der in Berne ansässigen Werft. Moin, die Herren.
Moin. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja.
Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ein Anlass des Gesprächs ist ja das 175-jährige Jubiläum des Unternehmens. Da kann man mit Fug und Recht von einem Traditionsunternehmen sprechen, würde ich jetzt mal sagen. Ist das wichtig für Sie, diese Einstufung?
Also ein Traditionsunternehmen sind wir ganz bestimmt. Wenn man das Unternehmen jetzt auch über 5 Generationen geführt hat, denke ich, ist das schon was ganz Besonderes. Und ich glaube auch, Familienunternehmen sind ganz bestimmt auch keine Selbstläufer. Also von daher, glaube ich, ist das wirklich eine große Leistung. Und das erfordert Mut, das erfordert Vertrauen und sicherlich auch immer zum richtigen Zeitpunkt ein Gespür dafür, was wichtig ist, am Bewährten vielleicht auch festzuhalten, aber vielleicht eben auch gerade was Neues zu wagen.
Sie nehmen mir fast eine Frage vorweg. Die Familienführung ist ein Punkt, den ich auf dem Zettel hatte. Wie ist das bei Ihnen? Kommen Sie da gut auf einen Nenner oder hängt dann der Haussegen auch schon mal schief bei Familienfeiern?
Also grundsätzlich muss man sagen, haben wir uns eigentlich in der Familie immer gut verstanden. Das war auch etwas, was auch die Generation vor uns und insbesondere unsere Eltern uns eigentlich mit in die Wiege gelegt haben, wie wichtig es ist, sich innerhalb der Familie gut zu vertragen. Natürlich streitet man als Kinder, haben wir zusammen gerauft. Und wir sind auch nicht immer einer Meinung, ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube, das ist genau die Mischung, die es auch braucht, um letztendlich aus unterschiedlichen Gesichtspunkten dann am Ende die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, in der Mehrheit haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen. Und insofern, ja, es ist halt wichtig, dass man sich verträgt. Und das haben auch wir unseren Kindern wiederum so mit auf den Weg gegeben. Und bisher, muss ich sagen, toi, 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 hat das eigentlich immer gut funktioniert.
Offenbar hat es gut funktioniert. Sie sitzen jetzt ja beide noch hier. Also ja. Von daher scheint das grundsätzlich schon mal in die richtige Richtung zu laufen.
Ja, ich denke, wichtig ist, dass man die gleichen Werte irgendwo teilt in einem Unternehmen. Und von daher auch, ich meine, wir machen auch privat viel zusammen in der Familie, eben auch nicht nur mit denen, die wirklich im Unternehmen aktiv tätig sind oder beteiligt sind, sondern eben auch mit der gesamten Familie. Und ja, so ist es den Kindern vorgelebt worden und so versuchen wir es dann auch zu führen, das Unternehmen.
Sie sprechen gerade die Werte des Unternehmens an. Wie kann man die zusammenfassen? Was sind die Werte?
Tatsächlich gibt es eine Familiencharta.
Okay.
Der wir, ich sag mal, das sind noch nicht speziell die Werte des Unternehmens. Da geht es eben auch darum, wie wollen wir uns innerhalb der Familie mit dem Unternehmen verhalten und was haben wir da für Ziele. Und natürlich gibt es Werte, die wir verfolgen. Wir möchten nachhaltig wachsen. Das Unternehmen steht ganz sicher im Vordergrund. Das ist so, das stand es über Generationen hinweg. Ein Riesenthema ist heute das Thema Mitarbeiter, Fachkräftemangel. Also wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Wie schaffen wir auch, ich sag mal so, das, was wir als Familie vorleben, auch innerhalb des Unternehmens mit hineinzutragen, Nahbarkeit. All das sind Themen, die wir versuchen, dort aktiv zu leben.
Und ganz aktuell, wie blicken Sie auf das Jubiläum? Also überwiegt der Stolz oder ist eher der ganze Fokus darauf, okay, jetzt haben wir 275 Jahre, aber wir müssen uns natürlich auch für die Zukunft aufstellen, für die Gegenwart und die Zukunft. Also was überwiegt da so im Moment bei Ihnen?
Ich glaube, es ist beides. Es ist zu einem sicherlich der Stolz, irgendwo so ein Unternehmen dann auch in unserer Generation, wir sind jetzt die 5. Generation, dann auch so weit gebracht zu haben, dass wir eben ja dieses Jahr unser 175-jähriges Jubiläum feiern können. Aber es ist sicherlich eben auch die Herausforderung, jetzt die richtigen Weichen zu stellen für die nächsten 25 Jahre. Es ist eh schwierig, so weit in die Zukunft zu schauen, aber das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und daran sind wir jetzt auch aktiv tätig mit unseren Führungskräften, aber eben auch schon mit der nächsten Generation.
Auf die komme ich auf jeden Fall noch zurück, versprochen. Einen ganz kurzen Blick vielleicht noch zurück. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, 175 Jahre. Haben Sie so etwas wie Highlight-Projekte? Also wenn man mal sich zumindest für den Moment auf den Schiffbau als originäres Segment fokussiert, gibt es so Highlight-Projekte, Neubauten, Schiffe, die vielleicht auch als Bild in der Unternehmenszentrale hängen oder ähnliches?
Gibt es ganz sicher eine ganze Reihe von interessanten Referenzen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt Man muss wissen, bei uns früher an der Weser gab es eine Vielzahl von Bootswerften. Da war eine Bootswerft neben der anderen. Von all diesen vielen Bootswerften gibt es heute nur noch Lürssen, Abbeking und Rasmussen und Fassmer. Das sind eigentlich die einzigen, die dort an der Weser übergeblieben sind. Und warum ist das so? Weil viele es nicht geschafft haben, sich von dem traditionellen Werkstoff Holz hin weiterzuentwickeln über Stahl, Aluminium. Und wir waren dann ja tatsächlich eines der ersten Unternehmen in Europa, die angefangen haben, Boote aus glasfaserverstärkten Kunststoffen herzustellen. Und es gibt so ein tolles Bild, wo wir so ein, das dieser ersten Kunststoffboote vom Hallendach werfen, um der konservativen Räderschaft und Kundschaft zu zeigen, wie robust und gut dieser neue Werkstoff doch ist. Und das war sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Schritt in Richtung Zukunft. Und wenn wir dann so ein bisschen weiterschauen, ja, dann gibt es, ich denke mal, mit der Bremen 3. Die Bremen 3, die wurde von uns 1987 geliefert. Das war das erste größere Patrouillenboot, 30 Meter, für die Wasserschutzpolizei Bremerhaven. Das war sicherlich schon mal der Beginn, sich dort im Spezialschiffbau weiter zu, ich sag mal, profilieren. Raus aus dem Rettungsbootsbau, aus dem Bootsbau heraus, haben wir uns da halt weiterentwickelt. Ja, wir haben danach dann viele Arbeitsboote, Tonnenleger, Seenotrettungskreuzer gebaut. Der Neubau der Hermann Marwede war sicherlich ein ganz wichtiger Meilenstein 2003. Das war unser erster Seenotkreuzer, den wir für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüche gebaut haben. Gleich der erste Auftrag und das Flaggschiff für die DGZS. Also das war sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Später folgten dann die ersten Forschungsschiffe. Auch ganz wichtig für uns, haben uns in dem Bereich auch deutlich weiterentwickelt. Und was sicherlich auch ein wichtiger Schritt war, war die Entwicklung der Offshore-Patrol-Boote, die wir ja ab 2000 entwickelt haben, vorrangig erstmal für den südamerikanischen Markt. Und das war dann ja auch so der Einstieg hin in diesen Bereich Fassbar Defense. Wir haben dann ja die Marke Fassbar Defense weiterentwickelt. Ich glaube, auch das war ein ganz wichtiger Schritt.
Schon einige dabei gewesen. Ja. Nun, in 175 Jahren wird es nicht immer nur rosig gewesen sein. Vielleicht haben Sie für uns noch so etwas wie so ein Lowlight. Also wir haben Highlights besprochen. Vielleicht, was waren so die schwierigsten Zeiten?
Das ist die Frage, wie weit will man zurückgehen? Aus den Erzählungen unserer Eltern, unserer Großeltern war es sicherlich damals dann auch die Inflation 23. Das hat das Unternehmen natürlich für erhebliche Schwierigkeiten gestellt. Man hatte ähnlich wie jetzt noch vor wenigen Jahren das Thema, wie auch bei Corona, man hatte Festpreise, die Währung war nichts mehr wert. Und das hat natürlich zu erheblichen Schwierigkeiten geführt, hat aber dann die Möglichkeit wieder gehabt, mit holländischen Kunden sozusagen das zu kompensieren. Die Krone war stabil und hat sich da so ein bisschen aus dem Tal herausgearbeitet haben. Es hat Brände gegeben bei uns im Unternehmen, wo man natürlich auch dann erstmal wieder bei Null anfangen musste, aber auch das hat man gut geschafft. Die Nachkriegsjahre waren sicherlich auch schwierig, wo die Belegschaft teilweise in anderen Unternehmen untergebracht war, um Zeit zu haben, dann auch wieder neue Aufträge zu gewinnen. Das sind so schwierige Momente sicherlich gewesen. Und wie gesagt, Corona natürlich die Zeit, wie eben auch für viele andere Unternehmen eine riesige Herausforderung.
War das so Ihrer Ansicht nach in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren der schwierigste Moment? Oder gab es noch andere brenzlige Situationen in der jüngeren Vergangenheit?
Ja, schon so, dass Corona, der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Folgen für uns schon heftig waren. Wie viele andere Werften auch, hatten wir Aufträge, die wir zu Festpreisen noch vor Corona reingenommen hatten und die sich dann teilweise ja bis heute noch in unseren Auftragsbüchern befinden. Und wir waren da eben nicht in der Lage, die Kostensteigerung, die Probleme, die sich aus den gestörten Lieferketten heraus ergeben haben, an unsere Kunden weiterzugeben. Und das hat eben auch Spuren hinterlassen in unseren Bilanzen.
Da werden Sie nicht die Einzigen gewesen sein.
Das stimmt nicht. Ja.
Wie ist denn im Moment die Lage? Wie läuft das Geschäft aktuell für Sie?
Man muss das so ein bisschen differenziert betrachten, aber wenn wir den Spezialschiffbau nehmen, dann können wir ganz froh sein. Da haben wir einen sehr guten Auftragsbestand. Insgesamt haben wir einen Auftragsbestand wie noch nie in unserer Geschichte. Das ist sehr gut und das freut uns. Das ist die Situation im Spezialschiffbau mit sehr interessanten Aufträgen, zum Beispiel auch aus Singapur heraus, aber auch anderen. In anderen Bereichen sieht es etwas anders aus. Also wir haben dann ja den Rettungsbootsbau, wo wir ja vorwiegend bei unserem Standort die Rettungsboote für die Kreuzfahrtschiffe herstellen. Dort läuft das Geschäft jetzt wieder an, hat es aber eben auch eine schwierige Phase gegeben, wo wir noch nicht ganz raus sind. Und dann gibt es den Bereich Windkraft und Composite. Auch da sind wir nach wie vor in einem schwierigen Markt, wo die großen Anlagenhersteller zunehmend ihre Komponenten aus Südostasien beziehen und wir aus Deutschland heraus und selbst aus Polen heraus, wir haben eine Tochter in Polen, wo wir fertigen, kaum noch in der Lage sind, die Preisvorstellungen unserer Kunden dort zu erreichen.
Bauen Sie die Flügel, sage ich jetzt mal, oder was bauen Sie bei Windkraftanlagen?
Wir bauen die Maschinenhäuser, also die Spinnerverkleidung, die Gondelverkleidung für Onshore- als auch Offshore-Windkraftanlagen.
Sie sind da ja mittlerweile sehr breit aufgestellt. Ich habe es ja auch vorgestellt, die Fassma Werft, da hat natürlich ein großer Teil erstmal ein Schiffbauunternehmen im Blick. Aber Sie sagen es ja selber, Sie haben da ein sehr breites Portfolio. Soll das auch so bleiben und soll vielleicht sogar noch was weiteres dazukommen? Also man kann sich ja vieles vorstellen, wenn es um Stahlbau oder Ähnliches geht. Sie können das hier jetzt exklusiv unseren Hörern erzählen.
Es gibt sicherlich viele Ideen und wie das auch schon in der Vergangenheit der Fall war, müssen wir uns immer wieder den neuen Marktgegebenheiten entsprechend anpassen. Und das tun wir auch. Und insofern müssen wir auch unsere Produktpalette diesen neuen Erfordernissen im Markt, den Rahmenbedingungen entsprechend anpassen. Und da sind wir kontinuierlich bei. Es gibt viele Ideen, viele Entwicklungen bei uns zu Hause. Wir alle wissen, dass man immer mehr Aufmerksamkeit den autonomen Systemen schenkt. Auch da sind wir involviert, zum Beispiel auch mit einem Partner aus Singapur. Aber wir sind auch dabei, neue Schiffstypen zu entwickeln. Im Bereich der nachhaltigen Antriebe sind wir sehr aktiv mit LNG, Methanol und dergleichen. Dort haben wir häufig auch Vorreiterrollen eingenommen. Und überhaupt, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man da innovativ bleibt. Forschung und Entwicklung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, sich ständig weiterentwickelt und schaut, auch künftig dort gut aufgestellt zu sein.
Sie haben neue Schiffstypen genannt, also für Ihr Portfolio. Was kann man sich darunter vorstellen? Welche Richtung könnte das gehen?
Na gut, wir können offen ansprechen, dass wir uns zum Beispiel auch an dem Projekt Muse der Marine beteiligen wollen. Da sind wir, ich sag mal, sehr aktiv zusammen mit Abeke und Rasmussen, wo wir da in einer Kooperation anbieten wollen. Dort haben wir einen Entwurf schon sehr weit ausgearbeitet, der weitestgehend den Anforderungen des Auftraggebers dort entspricht. Wir sind überhaupt im Marinebereich dabei, mit unterschiedlichen Schiffstypen den aktuellen Anforderungen zu entsprechen, haben da ein breites Produktportfolio. Aber das betrifft genauso die Forschungsschiffe, wo wir häufig immer wieder von Null anfangen, weil die Anforderungen unserer Auftraggeber da sehr speziell und immer wieder sehr unterschiedlich sind, sodass man nicht unbedingt auf existierende Entwürfe zurückgreifen kann. Die Vorschriften, die ändern sich ja auch fortwährend. Also auch da sind wir kontinuierlich in der Entwicklung. Wie gesagt, nachhaltige Antriebe ist natürlich auch ein Thema, klimaneutral zu werden insgesamt. Nicht nur was unsere Produkte angeht, sondern eben auch was unsere Produktionsverfahren angeht.
Zeitenwende, Militär, Bundeswehr oder Marine, da hoffen ja schon auch einige Unternehmen auf Aufträge, auch Schiffbauunternehmen, weil wenn die Marine irgendwie modernisiert werden soll oder ausgebaut werden soll, würden Sie da auch gerne mehr machen? Also dass man das tatsächlich als richtig stabiles Standbein dann auch als Werft dazu holen kann?
Aus dem Grunde haben wir die Marke Fassma Defense seit einigen Jahren schon formiert, wo wir alle Produkte bei uns aus dem Hause, die, ich sag mal, in diesen militärischen Bereich hineingehen, darunter zusammenfassen. Im Schiffbau sind das eben die militärischen RIPs, die wir dort anbieten, also diese kleineren Einsatzboote für unterschiedlichste Einsatzzwecke, Special Forces Boote. Dann sind das eben, ich sag mal, kleinere Patrouillboote, küstennahe Patrouillboote, die sogenannten CPVs. Wir haben die OPVs, die wir weiterentwickelt haben, wo wir ja für die Bundespolizei geliefert haben, wo wir jetzt für die Marine in Singapur einen sehr interessanten Auftrag bekommen haben, an dem wir arbeiten. Es sind 4 Schiffe insgesamt für Singapur. Dann haben wir die Mehrzweckschiffe, die MPVs, was ja auch in Richtung Muse geht, mit unserem MPV 130, den wir dort weiterentwickeln. Das geht hin bis zu Korvetten. Und dann eben die unbemannten Boote über Wasser, unter Wasser, die wir dort mitentwickeln. Also das ist eine breite Palette, glaube ich, wo wir jetzt schon gut aufgestellt sind, wo wir uns aber auch noch weiter entwickeln wollen.
Gerade wenn man auf die Zahlen blickt oder auf die Ankündigungen blickt, die gemacht wurden auf der politischen Arena, wenn es um die Modernisierung geht, dann könnte man ja schon hoffen, dass da noch einiges dazukommt, auch für den deutschen Schiffbau.
Absolut. Der Bedarf ist sicherlich vorhanden und wir sehen, dass dort uns viele Anfragen erreichen aus unterschiedlichen Ländern. Der Markt ist sicherlich interessant und birgt einiges an Potenzial in Zukunft.
Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Der Schiffbau an sich, Was für einen Anteil hat der so bei Ihnen im Unternehmen?
Zurzeit aktuell macht der Schiffbau, was, wenn wir uns den Auftragsbestand des Unternehmens angucken, ungefähr 95% aus. Das ist also sehr, sehr stark geworden, auch hat sich sehr, sehr stark entwickelt in den letzten Jahren. Wir hatten in den vergangenen Jahrzehnten durchaus auch mal Phasen, wo wir wirklich breiter aufgestellt waren, auch in den unterschiedlichen Produktbereichen. Aber das hat sich letztendlich eben auch durch entsprechende Marktentwicklung verändert. Und wie gesagt, die Nachfrage, das Potenzial im Schiffbau ist eben sehr groß. Und wir haben zunehmend größere Projekte mit größeren Auftragsvolumen. Und von daher ergibt sich dadurch dann eben auch dieser hohe Auftragsbestand, den wir im Schiffbau haben. Ist natürlich auch das Geschäft, was am langfristigsten läuft, wo wir auch wirklich Projekte haben, die über 3-4 Jahre laufen, wohingegen wir in den anderen Produktbereichen eher ein kurzfristiges Geschäft haben.
Was sind denn eigentlich Ihre liebsten Kunden? Öffentliche Hand oder privat?
Also im Spezialschiffbau haben wir kaum private Kunden. Mhm. Es gibt den einen oder anderen privaten Kunden. Wir haben einen Yachtkunden, der regelmäßig mit seiner Yacht zu uns kommt. Aber in der Regel sind das öffentliche Auftraggeber, für die wir arbeiten.
Und Sie haben ja schon gesagt, dass Sie da auch immer mal wieder so mit speziellen Anforderungen arbeiten müssen. Und dass man da nicht so sehr auf Typen zurückgreifen kann, beziehungsweise dass man wieder von vorne anfangen muss. Das ist natürlich so ein bisschen charakteristisch für die öffentliche Hand oder die öffentlichen Auftraggeber. Da könnte man ja sagen, okay, vielleicht hätten wir doch lieber so private Kunden, weil dann kann man irgendwie eher mit Standarddesigns oder sowas arbeiten. Aber das ist vielleicht dann auch wieder was anderes, weil da ist die Sicherheit nicht so groß, weil öffentlich-rechtlich ist dann ja wahrscheinlich auch sehr, da kann man sich drauf verlassen.
Also wir haben ja eigentlich von Anfang an eine Strategie verfolgt, wo wir eben nicht auf Serien-Spezialschiffbau gesetzt haben oder wo wir eben nicht, ähnlich wie Damen hat das ja ganz anders gemacht, die haben ihre Standards entwickelt und haben die eben verkauft. Kurzen Lieferzeiten, günstigen Preisen, das war nicht unsere Strategie. Wir haben also eher den ÖAG gesucht, der mit seinen speziellen Anforderungen, ich sag mal, ein anspruchsvoller Kunde ist, den man zu nehmen wissen muss. Und darauf haben wir uns eingestellt. Wir haben eine sehr starke Konstruktion inzwischen mit über 200 Mitarbeitern in der Konstruktion und verstehen den ÖAG heutzutage. Und das ist genau unser Konzept, wo wir eben sagen, wir bieten dem Kunden eben genau das, was er dort sich auch wünscht, das, was er ausschreibt. Genau so sind wir im Unternehmen strukturiert.
Sie machen ja auch im Ausland Schiffbau, also Sie sind ja auch im Ausland aktiv. Wäre das nochmal was zu sagen, okay, in Zukunft gehen wir vielleicht noch weitere Schritte ins Ausland mit Fertigungsstätten oder Konstruktionsbüros, um auch im Ausland stärker noch an öffentlich-rechtliche Auftraggeber zu kommen?
Das sind durchaus Optionen, die wir auch in Erwägung ziehen oder wo wir uns Möglichkeiten anschauen. Wir haben ja in der Vergangenheit diverse Aufträge bearbeitet, wo wir mit internationalen Schiffbauern zusammengearbeitet haben, wo wir dann Konstruktion, Materialpakete, technische Assistenz geliefert haben, die Schiffe dann aber vor Ort gebaut worden sind. Das war häufig sehr erfolgreich. Das machen wir aktuell auch hier und dort, wo sich das eben nicht anders darstellen lässt. Natürlich freuen wir uns, wenn wir die Schiffe bei uns bauen können, aber derartige Projekte sind für uns sicher auch interessant. Und darüber hinaus gucken wir uns natürlich auch an, was gibt es da eventuell weiter an Möglichkeiten, an interessanten Kooperationsmöglichkeiten. Da halten wir die Augen und Ohren offen.
Wenn man darüber nachdenkt, auch im Ausland noch aktiver zu werden, haben Sie da so eine bestimmte Region oder Regionen im Blick, die Sie für besonders interessant und mit großem Potenzial ansehen? Also sei es nun Nordamerika, Südostasien, ich weiß nicht, Südamerika, also vielleicht gibt es da so bestimmte Regionen, wo Sie ein besonderes Auge draufgelegt haben?
Ich sag mal, wenn wir nur zurückblicken, wir waren in Südamerika nun an unterschiedlichen Ländern erfolgreich, sind da nach wie vor aktiv. Mittelamerika, Amerika könnte eventuell ja auch noch interessant werden. Da soll ja viel in den Aufbau des Schiffbaus wieder investiert werden.
Ja.
Das muss man sicherlich auch im Auge behalten. Wir haben in Amerika bereits eine Servicefirma und eine kleinere Werkstatt. Da könnten wir jetzt keine größeren Spezialschiffe bauen, aber irgendwo ist da sicherlich schon mal ein Ansatz vorhanden. Südostasien ist für uns interessant. Auch dort haben wir schon diverse Aufträge abgearbeitet vor Ort. Also das sind für uns, ich glaube, so die interessantesten Regionen im Augenblick.
Sie machen ja auch in Deutschland Projekte in Kooperation. Ich glaube, es gibt ja auch ein Neubauprojekt in Zusammenarbeit mit einem Schiffbauer aus dem ganz tiefen Nordwesten, aus Papenburg. Glauben Sie, dass so etwas künftig noch verstärkt gemacht werden muss, um vielleicht auch größere oder anspruchsvolle Projekte für den deutschen Schiffbau zu sichern?
Glaube ich schon. Tatsächlich arbeiten wir an einem Neubau zusammen mit AB King und Rasmussen. Das ist ein Schiff für Indonesien, ein Vermessungsforschungsschiff. Und dann gibt es natürlich den Neubau der Meteor 4 zusammen mit der Meyer-Werft, wo wir dran arbeiten.
Den meinte ich.
Das weiß ich, ja. Das sind beides Kooperationen, die notwendig waren, um solche Aufträge überhaupt abarbeiten zu können. Das wäre uns alleine nicht möglich gewesen, weder in dem einen noch in dem anderen Fall. Insofern macht es schon Sinn zu kooperieren, vielleicht auch sogar darüber hinaus. Die Zusammenarbeit weiter zu verstärken mit dem einen oder anderen Partner ist, glaube ich, grundsätzlich sinnvoll in Deutschland, wenn wir da enger zusammenarbeiten, als uns dort gegenseitig unnütz, ich sage mal, das Leben schwer zu machen. Es ist eh schwer, aus Deutschland heraus im Spezialschiffbau erfolgreich zu sein, bei all den Herausforderungen, die wir hier haben.
Auf die komme ich gleich auch noch zu sprechen. Vorher noch kurz die Frage, wenn es darum geht, okay, was kann man machen als Werft, auch an den einzelnen Standorten? Man kann natürlich kooperieren. Man könnte theoretisch auch in die eigenen Anlagen investieren, in die eigene Infrastruktur. Ist das für Sie eine Option oder vielleicht sogar schon geplant?
Also wir sind natürlich ständig dabei und schauen, wie wir unsere vorhandenen Standorte weiter modernisieren können, wie wir sie weiter ausbauen können. Insbesondere der Bedarf eben auch bei uns, Liftkapazitäten zu vergrößern. Wir haben die Möglichkeit, Schiffe mit dem Synchrolift aus dem Wasser zu holen. Nur die Schiffe werden, wie gesagt, größer. Insofern ist eine konkrete Überlegung momentan oder eine Planung, eben das Schiffshebewerk entsprechend zu verlängern. Das sind Themen, die anstehen. Aber es geht darüber hinaus um Pieranlagen, die modernisiert werden können. Wir haben immer das Thema, dass wir enge oder wenig Kapazitäten haben, gerade was auch Büroflächen angeht. Also auch dort weiter Kapazitäten zu schaffen, eben an unterschiedlichen Standorten, auch in Deutschland.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie aktuell?
Knapp 600 Mitarbeiter.
Und zwecks Kapazitätsausbau vielleicht eine andere Werft zu übernehmen?
Also ich glaube, man kann grundsätzlich nichts ausschließen. Das hängt davon ab, welche Optionen es am Markt gibt, ob es insgesamt dann auch Sinn macht für uns als Unternehmen, für den Partner, mit dem man das dann eventuell machen möchte. Das muss man sich wirklich im Einzelfall genau anschauen. Aber grundsätzlich könnte das auch eine Option sein.
Dann zurück zu den Herausforderungen. Was sind denn aus Ihrer Sicht ganz aktuell die zentralen Herausforderungen, mit denen Sie sich umschlagen müssen, hätte ich fast gesagt, mit denen Sie kämpfen?
Das ist sicherlich zum einen, es ist der Fachkräftemangel. Das ist also ein Thema, was uns jeden Tag aufs Neue begleitet.
Im Office oder in der Halle?
Im Wesentlichen im Office, also okay. White Collar. Da wirklich das qualifizierte Personal zu bekommen, das ist extrem schwierig. Wir haben vor dem Hintergrund unserer Ausbildungsaktivitäten erheblich auch verstärkt, gerade auch was die dualen Studiengänge angeht. Nur das alleine reicht nicht, um den Bedarf abzudecken. Und man muss wirklich schon einen gewaltigen Aufwand betreiben, um dann auch Leute für das Unternehmen zu gewinnen und die dann auch möglichst zu halten.
Das ist dann die zweite Kunst dabei, ja. Und ansonsten außer dem Fachkräftemangel?
Es gibt viele Herausforderungen. Ich will jetzt gar nicht die Standardherausforderungen erwähnen, was Bürokratie abbauen und sonstige Themen angeht. Aber es ist tatsächlich so, diese Aufträge, die wir heute abarbeiten müssen, sind komplexe Aufträge, wo die Anforderungen unserer Kunden, sehr umfangreich sind. Und wir sind ja als Generalunternehmer und Systemintegrator eben auch angewiesen auf die Performance vieler Zulieferfirmen, vieler Systemlieferanten. Und auch das beobachten wir heute. Das ist alles sehr viel schwieriger geworden, als das vor Corona noch war. Also wir müssen dort wesentlich langfristiger planen, um sicherzustellen, dass wenn wir einen bestimmten Lieferanten mit bestimmten Qualifikationen zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchen, den kann ich nicht mehr, kurzfristig anfordern. Das muss alles langfristig geplant werden. Wir sehen bei all unseren Partnern, ebenso wie bei uns selbst auch, den Fachkräftemangel und die Auswirkungen, die damit verbunden sind. Das ist schon eine Herausforderung und eine Umstellung im Vergleich zu der Zeit vor Corona.
Das heißt so dieses klassische, ich brauche einen Handwerker, aber es dauert halt, weil er selber nicht genug Leute hat. Und das gilt dann für Sie wahrscheinlich auch mit den Zulieferern.
Absolut. Und nun stellen Sie sich vor, Sie planen eine Probefahrt für ein neues Schiff und diese Probefahrt, die findet an einem ganz bestimmten Tag statt und dann brauchen Sie von allen, ich sag mal, kritischen Lieferanten die entsprechenden Monteure mit dem entsprechenden Know-how und dann haben Sie häufig die Situation, dass sich die Probefahrt dann doch nochmal um ein, zwei Tage verschiebt, weil vielleicht an irgendeiner Stelle etwas noch nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Ja, und das ist, wie gesagt, heute eine richtige Herausforderung, das dann immer noch so zeitnah umzusetzen, so verlässlich zu planen, den Kunden dort mitzunehmen bei all diesen Themen, die man da heute hat.
Das klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung, ja. Und wie bewerten Sie in dem Zusammenhang so den politischen Rahmen, den politisch-regulatorischen Rahmen, in dem Sie arbeiten? Ist das, also man weiß ja, dass aus dem deutschen Schiffbau auch gerne mal und zu Recht würde ich jetzt sagen, auf Wettbewerbsgleichheit etc. hingewiesen wird. Wie sehen Sie das so?
Sie meinen Wettbewerbsgleichheit innerhalb Deutschlands, Europas?
Oder? Nein, nicht innerhalb Deutschlands, sondern Europas. Da gibt es natürlich auch so ein paar staatliche Anbieter, aber auch international natürlich.
Also es gibt viele Themen mit dem ÖAG, die wir ja auch von Seiten des Verbandes immer wieder ansprechen, wo wir Potenziale sehen. Tatsächlich ist es so, wenn wir uns einmal die Situation nur in Europa anschauen, wir finden ja kaum ein Nachbarland, das Spezialschiffe in Deutschland auf deutschen Werften beauftragen würde.
Andersrum schon.
Andersrum sehr wohl. Also da sind unsere Behörden doch etwas genauer in der Auslegung des europäischen Ausschreibungsrechts. Also insofern versuchen wir dort eben auch Hilfestellung zu geben, wenn es darum geht, wie kann man Ausschreibungen so formulieren, anhand welcher Kriterien werden Aufträge vergeben, möglichst nicht nur den Preis zu werten, sondern eben auch technische Komponenten, Fähigkeiten mit in die Wertung einfließen zu lassen. Ja, sich einfach eben auch bei unseren europäischen Nachbarn so ein bisschen die Dinge abzuschauen, wieso kriegen die das hin, dass die Aufträge da meistens im Land bleiben. Also da gibt es sicherlich viele Themen. Und wenn wir über die allgemeinen Rahmenbedingungen weitersprechen, ich meine, wir wollen es auch nicht beklagen, wir haben hier durchaus mit der Innovationsförderung ein Instrument, was schon sehr gut hilft. Da freuen wir uns auch drüber, dass wir ein solches Instrument haben. Es gibt sicherlich weitere Ideen. Es gibt ja viele Förderprogramme, wo wir auch von Seiten des Verbandes immer wieder gesagt haben, das wäre schön, wenn man diese Förderprogramme auch an deutsche Wertschöpfung mitknüpfen könnte. Das könnte zum Beispiel auch eine Maßnahme sein. Insgesamt muss es uns ja gelingen, den Schiffbau in Deutschland und Europa weiter zu stärken, damit wir eben nicht, wie in der Vergangenheit geschehen, weiter an Kapazitäten verlieren. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Eigentlich sind die Voraussetzungen jetzt ganz gut. Und ich hoffe auch mal, auch vielleicht mit der, auch auf europäischer Ebene, mit der europäischen maritimen Industriestrategie, die da jetzt entwickelt wird, dass auch von der Seite her dem deutschen und europäischen Schiffbau dort mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Zumal die gesamte maritime Industrie ja jetzt verstärkt auch als wichtige, zum Teil kritische Infrastruktur anerkannt wird und zum Beispiel in den USA der Schiffbau ja jahrzehntelang, ich will nicht sagen vernachlässigt wurde, aber die Politik vielleicht nicht so darauf ausgerichtet war. Und jetzt gibt es das Problem, dass dort die Kapazitäten fehlen, wenn man national da aufbauen will. Und das wäre hier ja, oder das würde hier ja dann auch drohen, wenn man den deutschen oder europäischen, in dem Fall Schiffbau, nicht weit oben genug auf der Agenda hat. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie schon Hoffnung, dass das auch erkannt wurde.
Den Eindruck haben wir, das ist auf politischer Ebene erkannt worden. Jetzt fehlt es natürlich nach wie vor an entsprechenden Maßnahmen und das ist vielleicht auch nicht ganz trivial, da muss man sich schon überlegen, mit welchen Maßnahmen wir das denn auch erreichen können. Ich meine, mit dem Ships for America Act, das ist ja vielleicht eine ganz gute Blaupause, vielleicht kann man sich da auch das ein oder andere abschauen und für Europa entsprechend implementieren. Ja, da gibt es sicherlich die unterschiedlichsten Ideen und Vorschläge. Wichtig ist, dass wir da ins Doing kommen, dass da wirklich dann entsprechende Maßnahmen definiert und kurzfristig umgesetzt werden.
Das ist ja vielleicht dann so ein Knackpunkt. Das Doing ist ja oft etwas, was noch ein bisschen dauert. Durch die Verfahren, die es hierzulande in Europa auch gibt, die Europarechtskonformität etc., dann dauert es ja oft schon, bis man irgendwie von der Idee und von der Erkenntnis ins Doing kommt. Also das zieht sich ja dann doch vielleicht ein bisschen hin. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich fast sagen.
Ja. Ja.
Wir haben schon kurz über die Zeitenwende als großes Wort gesprochen. Der zweite Punkt ist natürlich die grüne Transformation der Schifffahrt in allen Segmenten, sei es nun Handelsschifffahrt, Kreuzfahrt, aber auch natürlich Spezialschifffahrt. Und da gibt es ja auch die Förderinstrumente. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht widersprechen Sie mir, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist auf jeden Fall ein großes Potenzial für den Schiffbau, weil im Prinzip die gesamte Flotte entweder umgerüstet oder in Anführungszeichen ausgetauscht werden muss, über einen langen Zeitraum natürlich. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das auch für Sie ein großes Thema ist.
Absolut. Also deswegen haben wir uns sehr früh mit diesen Technologien auseinandergesetzt, haben mit der Helgoland die erste Passagierfähre mit LNG-Antrieb geliefert. War sehr abenteuerlich, weil das zu einem Zeitpunkt geschehen ist, wo es noch gar keine Vorschriften in diesem Bereich wirklich gab und die Technologie auch noch nicht wirklich komplett verfügbar. Haben mit der U-Turn das erste methanolbetriebene Schiff, auch wenn wir da nach wie vor Schwierigkeiten, technische Schwierigkeiten haben, den Methanolmotor wirklich verlässlich in Gang zu kriegen, da sind wir experimentell unterwegs, würde ich mal sagen. Aber es ist natürlich auch sehr spannend und es ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, weil ich glaube schon, dass bei den Spezialschiffen, die wir bauen, in diesen Größenordnungen Methanol die Zukunft sein wird. Und anders als im großen Handelsschiffbau, wo wir große Zweitaktmotoren heute schon mit Methanol sehen, wenngleich auch häufig ein Dual-Fuel-Antrieb, ist es eben so, dass wir bei diesen Viertaktmotoren, die wir eben, also bei den leistungsstärkeren, kleineren Motoren haben wir eben noch nicht die am Markt verfügbaren Methanol-Motoren. Die MAN, die sind da alle in der Entwicklung, aber das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern. Also das ist eine Entwicklung, die damit vorangetrieben wird, die für die Zukunft, denke ich, gerade wenn wir den Spezialschiffbau angucken, ganz, ganz wichtig sein.
Spezialschiffbau ist natürlich auch so ein Feld, in dem gerne mal mit Elektromobilität experimentiert oder kokettiert wird. Für Sie auch?
Also ist fast bei allen Neubauten, die wir zurzeit haben, auch ein Thema, wo wir eben entsprechende Kapazitäten, hybride Antriebe mit vorsehen. Ja, wenngleich das als, ich sag mal, Standalone-Lösung nicht, also zumindest für die Schiffe, die wir da entwickelt haben, nicht in Frage kommt. Zumindest sei noch nicht.
Sie haben gesagt, ein wichtiger Punkt war der Übergang des Baumaterials, sage ich jetzt mal, vom Holzbootsbau. Ist da irgendwie was absehbar, dass sich das vielleicht ändern könnte? Also sei es nun Verbundmaterialien oder ähnliches. Also wie wird so der Schiffbau der Zukunft aussehen, Ihrer Ansicht nach, wenn es um die klassische Schiffbauaktivität geht?
Also Leichtbau ist absolut ein Thema. Die neuen Kraftstoffe, die wir künftig brauchen werden, ob es nun Methanol ist oder irgendwelche anderen synthetisch hergestellten Kraftstoffe, die werden sehr begehrt sein, die Preise werden steigen. Insofern wird es wichtig sein, dass wir die Schiffe von morgen so leicht wie möglich bauen, um den Energieverbrauch zu minimieren. Und da spielt natürlich, da spielen Kompositmaterialien eine große Rolle, da sind wir dran, da haben wir ja die Erfahrung im Bereich Komposit und wenden das auch an, also wir bauen Masten bereits aus Kohlefaser, wir haben dort unterschiedlichste Bauteile, die wir eben ersetzen mit Kompositmaterialien. Das, glaube ich, wird künftig also noch weiter an Bedeutung gewinnen.
Es wird also keine Langeweile so schnell aufkommen bei Ihnen.
Oh, Langeweile haben wir, glaube ich, so
bestimmt nicht. Dann sozusagen unterm Strich, haben Sie noch Lust auf Schiffbau, trotz der immer mal wieder aufkommenden Herausforderungen und alles, was so dann manchmal auf einen einprasselt?
Ja, absolut. Frage, ja, absolut. Wenn Sie das verfolgen, wie ein Schiff entsteht, vom ersten Zeichenstrich bis hin nachher der Fertigung, und das ist wirklich spannend. Und die Schiffe, die wir bauen, sind total spannende Schiffe, unterschiedlich von den Einsatzzwecken her. Und das ist schon sehr begeisternd. Und wir sehen ja auch, jeder, der bei uns in der Branche irgendwo neu ankommt, ist begeistert davon und verlässt die Branche häufig dann auch nicht mehr. Auch wenn der Schiffbau ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, teilweise so ein bisschen vom Ruf her gelitten hat. Viele Werften, die es heute nicht mehr gibt, viele negative Schlagzeilen, aber das Produkt als solches ist hochspannend.
Fünfte Generation sind Sie, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Und ich habe gesagt, ich komme nochmal auf die Generation zurück. Tatsächlich zum Abschluss würde ich dann nochmal fragen, wie steht es denn um die Weiterführung, um die nächste Generation? Ist das schon geklärt?
Also es gibt eine sechste Generation, also wir haben nun zwei Kinder und Harald hat drei, also insofern haben die auch alle eine Ausbildung gemacht, die irgendwo in diese Richtung passen würde. Interesse ist bei allen da. Unser Sohn ist jetzt schon im Unternehmen tätig, unsere Tochter auch. Eure Kinder sind zurzeit noch anderweitig beschäftigt, aber alle mit Begeisterung irgendwo verfolgen sie das, was im Unternehmen passiert. Es gibt noch keine klare Entscheidung, keine klare Struktur, der und der wird sein oder die drei machen das oder die vier. Das ist bisher noch nicht entschieden. Ob denn auch wirklich alle ins Unternehmen reinkommen, das muss man dann auch nochmal abwarten. Vielleicht ist ja auch einer dabei, der sagt, man, Schiffbau, doch kein anderes, ich gehe in so ein spannendes Start-up-Unternehmen oder irgendetwas ähnliches.
Oder wenn ich sie wieder alte Sichte abochse, vielleicht mache ich doch was anderes.
Man kann natürlich ein gutes Beispiel oder ein abschreckendes Beispiel sein. Ja, das, aber wenn ich das richtig raushöre, gibt es durchaus zumindest grundsätzliches Interesse.
Also ja. Was die sechste Generation angeht, brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen.
Da sind Sie ja schon weiter als so manch anderer Akteur so in der maritimen Branche, sei es nun Werft oder Schifffahrtsunternehmen. Also es gibt ja immer mal wieder so die offene Frage der Nachfolgeregelung und es hört sich ja gut an, dass bei Ihnen das offensichtlich in eine andere Richtung geht.
Ja, es ist absolut keine Selbstverständlichkeit, dass jemand aus der nächsten Generation dann auch die Fähigkeiten und vor allem auch das Interesse hat, so ein Unternehmen weiterzuführen. Aber das sind berechtigte Fragen, die uns natürlich auch immer wiederum von Partnern gestellt werden, die natürlich auch ein Interesse daran haben, wie geht's weiter, und von daher kann man da zumindest schon mal die Gemüter etwas beruhigen und sagen, es wird weitergehen.
Und es kann ja auch nicht schaden, wenn man vielleicht Input bekommt aus einer anderen Sichtweise, aus einer etwas jüngeren Sichtweise, sage ich jetzt mal, kann ja auch zu guten Ergebnissen oder zu guten Weiterentwicklungen eines Unternehmens führen.
Ja, absolut. Junge Leute kommen mit neuen Ideen.
Ich sehe schon, der Name Fassmer wird uns auch noch weiter begleiten. 175 Jahre haben Sie schon geschafft. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall auch die nächsten Jahre noch weiter begleiten. Aber für den Moment soll es das gewesen sein. Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
Recht schönen Dank.
Vielen Dank.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.